Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die wesentlichen Entwicklungen in der Energiepolitik und wie sich der Bundesverband Windenergie dazu positioniert. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist wie immer Bärbel Heiderbrock. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, die KfW hat ein Mittelstandspanel veröffentlicht und darin schreibt sie, dass die Investitionsfreudigkeit leider im Mittelstand immer noch nicht so ausgeprägt ist. Haben wir in Deutschland ein Problem mit Investitionen im Mittelstand?
Meiner Ansicht nach haben wir in Deutschland im Moment sowieso ein Problem mit Investitionen und das liegt einfach daran, dass wir eigentlich von der Regierung oder beziehungsweise von der Wirtschaftsministerin sehr wenig hören und jeder sitzt jetzt so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, weil man nicht weiß, in welche Richtung soll ich denn jetzt investieren, wie geht es weiter?
Und wenn wir das jetzt auf die Energiebranche runterbrechen, wie geht es in der Energiebranche denn weiter?
Also in der Windbranche merken wir ja im Moment, wir haben unglaublich viele Genehmigungen. Endlich ist das passiert, worauf wir lange gewartet haben. Das führt natürlich zu Druck in den Ausschreibungen. Also wir merken, dass da der Gebotswert sich ständig nach unten bewegt, was von der Branche durchaus mit sehr großer Skepsis beobachtet wird. Aber natürlich, wir merken, da wird im Moment investiert, da werden Projekte realisiert, da gibt es Zuschläge in den Ausschreibungen. Da ist schon wirklich noch eine gute Stimmung. Aber natürlich wartet jeder darauf, was passiert jetzt? Wohin will die Ministerin? Wohin will die Regierung? Wie geht es weiter mit dem Ausbau der Erneuerbaren?
Und da gibt es natürlich einen konkreten Handlungsdruck durch das Auslaufen der beihilferechtlichen Genehmigung des EEG Ende 2026. Das heißt, es erwartet uns auf jeden Fall eine große Reform.
Genau, es erwartet uns auf jeden Fall eine Reform und da ist jetzt wirklich die Frage, wie wird diese Reform ausgestaltet? Die Ministerin hat schon gesagt, sie will ein CFD einführen, also einen Contract for Difference. Das bedeutet im Prinzip nur, es muss eine Untergrenze geben, die es jetzt ja mit dem EEG auch gibt.
Also Untergrenze für den Preis des Stroms.
Genau, also dass ich einen garantierten Preis bekomme. Und ein CFD bedeutet eben, dass ich jetzt oben auch noch eine Grenze einziehe, über die der Preis nicht steigen darf. Und wenn der Preis darüber liegt, dann wird abgeschöpft. Das ist aber, glaube ich, so erstmal, was die Branche schon lange erwartet hat, weil es eben ja auch EU-rechtliche Vorgabe ist. Das ist prinzipiell etwas, wenn der Korridor, der eben zwischen dem untersten und dem obersten Wert ist, wenn der breit genug ist, ist das etwas, womit die Branche wirklich gut leben kann.
Womit die Branche gut leben kann und was ja auch erstmal Sinn macht oder gerechtfertigt ist, zu sagen, wenn man unten sozusagen eine Grenze einzieht, dann muss man auch oben eine einziehen.
Genau.
Und was ist dann jetzt das Problem an der Diskussion, die wir gerade haben? Oder gibt es überhaupt gar kein Problem?
Das Problem ist, dass ja schon von der alten Bundesregierung, da gab es ja diesen PKNS-Prozess, dann gab es dieses Optionenpapier, wo so vier verschiedene Varianten von so einem CFD ausgestaltet worden sind.
Und PKNS, Plattform Klimaneutrales Stromsystem,
war das? Genau, die Bundesregierung liebt ja Abkürzungen. Ja, genau, das war wirklich ein großer Prozess mit sehr vielen Beteiligten, wo sehr viel diskutiert worden ist, wo dann am Ende vier Optionen standen. Und da wurde unterschieden, ob dieses CFD produktionsabhängig ist, also das heißt, wie es jetzt ist, dass es eben sich auf jede wirklich produzierte Kilowattstunde bezieht oder produktionsunabhängig, was dann bedeutet, ich schreibe einmal fest, welches Produktionspotenzial theoretisch eine Anlage hat und orientiere ich mich daran.
Und die Regierung erhofft sich von so einer potenzialbasierten, so heißt es jetzt, früher haben wir produktionsunabhängig gesagt, jetzt das neue Wort ist potenzialbasiert, erhofft sich, dass die negativen Preise sinken. Und da widerspricht der Bundesverband Windenergie, richtig?
Genau, es ist ein bisschen komplexer. Also die alte Bundesregierung hatte sich ja eigentlich schon darauf festgelegt, dass man eben produktionsunabhängig oder potenzialbasiert das machen wollte. Das Hauptargument, was wir dagegen hatten, war eigentlich, es ist unheimlich schwierig, so ein Potenzial wirklich genau festzulegen. Da gibt es sehr viel Unwägbarkeiten. Und letztendlich waren wir mit der alten Bundesregierung so weit, dass wir so viel Korrekturfaktoren für diese Referenzanlage hätten einführen müssen, dass es dann eigentlich de facto schon wieder produktionsabhängig war. Also da haben wir gesagt, das ist sehr aufwendig, das wirklich jetzt genau zu bestimmen, welches Potenzial hat diese Anlage. Und wir glauben eben als Bundesverband, da wird es eben zu sehr viel falschen Annahmen kommen, die dann dazu führen, dass das System eben insgesamt nicht funktioniert.
Weil wir schon innerhalb eines Windparks feststellen, dass die Unterschiede enorm sind. Das heißt, dieses theoretische Modell, auf dessen Grundlage das berechnet würde, wäre unglaublich kompliziert, das so zu machen, dass es einigermaßen der Realität entspricht.
Genau. Und natürlich ist der Gedanke dahinter, dass wenn ich das eben nur produktionspotenzialbasiert vergüte, dass ich dann keine Anreize mehr schaffe, eben zu Zeiten, wo wir negative Preise haben, eben auch zu produzieren. Also die Bundesregierung erhofft sich davon, dass man dadurch die negativen Preise reduziert.
Aber das ist ja jetzt erstmal ein sinnvolles Ziel, die negativen Preise zu reduzieren. Und da wirst auch sicherlich du als Branchenvertreterin doch zustimmen, dass es Möglichkeiten geben sollte, diese Anreize zu verringern.
Also ich glaube, es ist einfach keine gute Idee, dass ich eine Windenergieanlage habe, die aufbaue und sie dann immer wieder nicht produzieren lasse. Natürlich vermeide ich damit negative Preise, klar, aber das ist einfach nicht der Sinn einer Windenergieanlage, dass sie nicht produziert. Ich glaube, wir müssen Möglichkeiten schaffen, was ich mit dem Strom während negativer Preise alternativ machen kann, wie ich ihn alternativ speichern, vermarkten kann. Und dafür brauchen wir, aber das ist ja eigentlich unser Credo schon ganz lange, haben wir auch schon in vielen Podcasts erwähnt, wir brauchen dafür Flexibilitäten. Wir brauchen Batteriespeicher, wir brauchen Elektrolyseure, damit wir eben den Strom produzieren können und dann zeitversetzt eben wieder ins Netz einspeisen können.
Ja, genau, das haben wir an der Stelle schon sehr häufig erwähnt, Flexibilitäten im Netz. Das heißt, auch das CFD, auch dieses neue EEG, muss korrespondieren mit einem Ausbau der Flexibilitäten und einer Möglichkeit für Flexibilitäten im Netz.
Genau, und damit das ganze System funktioniert, brauchen wir eine größtmögliche Freiheit vor dem Netzverknüpfungspunkt. Also es muss geregelt sein, wenn ich den Strom ins Netz einspeise. Aber sobald ich das nicht tue, muss ich eigentlich mit meinem Strom machen dürfen, was ich will. Und das mit der größtmöglichen Freiheit. Da kommen auch diese Themen Industrie, Direktbelieferung und so weiter, die wir auch schon besprochen haben. Das spielt da alles mit rein. Und je mehr Freiheit ich da schaffe, desto mehr Strom wird auch dann sinnvoll genutzt werden.
Der Druck, der im Moment entsteht, kommt ja daher, dass ich über eine gewisse Laufzeit im EEG gefördert werde und in dieser Laufzeit möglichst viel auch über das EEG einspeisen möchte. Was wären also Möglichkeiten, aus dieser, ich sag mal, Falle rauszukommen?
Ja, da hat ja der BEE in seiner Studie einen Vorschlag gemacht, dass sie gesagt haben, die sogenannte Mengenförderung, dass ich also nicht jetzt dass die EEG-Vergütung, wie es im Moment ist, für 20 Jahre bekomme, sondern für eine potenzielle Menge. Die Menge, die ich in diesen 20 Jahren erzeugen würde. Und dann kann ich mich selber entscheiden, beziehungsweise der Direktvermarkter kann dann entscheiden, dass wenn die Preise negativ werden, dass ich dann eben nicht vermarkte und das am Ende des Zeitraums wieder hinten dran hänge. Das ist ein Vorschlag, den wir gemacht haben. Aber man muss ganz klar sagen, diese sogenannte Mengenförderung funktioniert nur, wenn ich trotzdem vorher schon so viele Flexibilitäten wie möglich ermöglicht habe. Das ist dann so der Rest, der bleibt, wo wir schon ein Potenzial sehen, negative Stunden zu vermeiden und damit natürlich, und das ist ja für die Regierung ganz wichtig, damit das EEG-Konto zu entlasten.
EEG-Konto entlasten und damit sozusagen auch die Volkswirtschaft von den Kosten, die die Erneuerbaren verursachen?
Genau. Das ist der eine Punkt. Also negative Preise vermeiden ist, glaube ich, das, was wir alle als Ziel haben, damit das EEG-Konto eben entlastet wird. Aber gleichzeitig müssen wir auch über den Investitionsrahmen hinaus, müssen wir dafür sorgen, dass wir so effizient wie möglich produzieren können. Und wenn wir jetzt sehen, ich habe den Druck in den Ausschreibungen, die Preise gehen nach unten. Ich habe eigentlich zwei Hebel als Projektierer, woran ich drehen kann. Das sind einmal die Pachten, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, dass die Pachten in vielen Fällen eben sehr auskömmlich sind und letztlich die Volkswirtschaft damit belasten. Und der zweite Punkt sind eben die Netzkosten. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Wenn ich eben den Netzanschlusspunkt günstiger mache, indem ich ihn gemeinsam nutze, indem ich vielleicht auch nicht einen Netzanschluss für 100% meiner Produktionskapazität habe, sondern beispielsweise nur für 80% und mit den 20% mache ich irgendwas anderes. Das sind ja wirklich nur die wenigen Stunden im Jahr, die ich wirklich 100% des Netzanschlusses brauchen würde. Damit kann ich natürlich dazu beitragen, dass Netzanschlusskosten geringer werden und damit werden auch Projektkosten insgesamt geringer und damit wird es auch volkswirtschaftlich auf Sicht eben günstiger. Also Netze effizient nutzen muss einfach so das ganz große Credo über allem sein, weil wir wissen alle, Netzausbau hängt hinterher. Wir haben zu wenig Netze, also müssen wir gucken, dass wir die Netze, die wir haben, so effizient wie möglich nutzen.
Und wenn das der Fall ist, dann kann auch der geplante Umbau des EEG zu nach EU-beihilferechtlichen Vorgaben, die dann 2027 in Kraft treten werden, branchenverträglich gestaltet sein.
Ja, und da ist eben der Punkt, ich glaube, die Branche kann sich auf vieles einstellen, aber was schwierig ist, wenn wir jetzt einen radikalen Bruch haben. Wir wissen alle, ein Windenergieprojekt dauert ungefähr 6 Jahre von der Vertragsunterzeichnung, bis ich die erste Kilowattstunde produziere. Und da brauche ich natürlich Planungssicherheit. Und wenn es da jetzt plötzlich einen Bruch gibt, einen Wechsel gibt, wenn Banken plötzlich ihre Finanzierungsmodelle komplett umstellen müssen, dann würden wir einen Abriss auch beim Ausbau bekommen, weil eben wir kriegen dann keine Finanzierung, die Banken müssen neu rechnen, das dauert alles Zeit. Von daher sagen wir immer, Änderung des EEGs ja, Anpassung an den europarechtlichen Rahmen auf jeden Fall, aber eben so smooth wie möglich, so wenig abrupte Änderungen, wenig komplett Förderregime ändern, sondern lieber so anpassen, dass es natürlich volkswirtschaftlich effizient ist, aber dass wir eben diese Investitionen weiter in die Branche haben. Weil wenn wir jetzt einen Investitionsabriss bekommen, betrifft das natürlich auch die Hersteller, auch die Zulieferer. Also das hat schon einen insgesamten volkswirtschaftlichen Impact. Und von daher ist diese Umstellung des Förderregimes, die ist schon sehr entscheidend, dass das wirklich gut gemacht wird. Und anderer Punkt, natürlich als BWE treten wir immer für die Akteursvielfalt ein. Also es darf kein System sein, was beispielsweise nur die ganz Großen irgendwo bedienen können, weil es so kompliziert, so komplex ist. Sondern wir brauchen wirklich ein System, wo wir die Akteursvielfalt behalten, weil die Akteursvielfalt nicht nur kein Selbstzweck ist, sondern weil sie eben auch verantwortlich ist für die Akzeptanz vor Ort. Gerade diese vielen mittelständischen Unternehmen schaffen eben vor Ort eine Akzeptanz für die Energiewende und das ist ganz, ganz wichtig.
Jetzt hast du noch einen großen Bogen gespannt. Da kann man auch, glaube ich, gut nochmal nachhören in unserer Folge mit Alexandra Pohl zur Finanzierung, die uns erklärt hat, dass die Banken sich auf vieles einstellen können, aber eben Planungssicherheit brauchen und dass die Banken eben ein Garant für diese Akteursvielfalt sind. Also dieser Zusammenhang ist jetzt aus Bankensicht ein ganz wichtiger und den hast du jetzt gerade nochmal betont. In dem Sinne, die Akteursvielfalt sicherstellen, ist das EEG so, wie es bisher war, und es ist ja auch schon zigfach reformiert worden, ein Erfolgsmodell, kann man sagen, oder?
Ja, es ist ein Erfolgsmodell. Wir haben dadurch, also man könnte fast so sagen, es ist der Goldstandard für die Finanzierung. Das EEG ermöglicht eben, dass wir wirklich zu sehr geringen Kapitalkosten Geld bekommen, um in Projekte zu investieren. Die Banken haben sich darauf eingestellt, sie haben da gute Absicherungsmöglichkeiten. Deswegen brauche ich eine relativ geringe Eigenkapitalquote und kann eben sehr günstig eine Finanzierung aufstellen. Das ist wichtig. Das ist wichtig auch für die Gesamtkosten der Energiewende. Aber natürlich haben wir dieses Thema mit dem EEG-Konto, mit den negativen Preisen. Aber da habe ich ja schon beschrieben, da müssen wir eigentlich an anderer Stelle dran arbeiten.
An die negativen Preise müssen wir dran, aber ich finde das ganz wichtig, nochmal festzuhalten, dass die ich habe es gerade so ein bisschen polemisch gesagt, die Kosten, die Energiewende verursacht oder die Erneuerbaren verursachen, aber gesamtgesellschaftlich sind es ja eben keine Kosten, sondern es sind Absicherungsmechanismen, die etwas ermöglichen in Deutschland, was in anderen Ländern eben so auch nicht möglich ist, nämlich die Energiewende voranzubringen und auf 100% Erneuerbare als Ziel umzustellen.
Die Erneuerbaren produzieren ja nicht an sich Kosten. Natürlich ist dieser Satz, Wind und Sonne schicken keine Rechnung, der ist wirklich auch zu einfach und ist so natürlich nicht richtig, weil an den Erneuerbaren auch der Netzausbau dranhängt. Aber genauso ist es ja so, dass an jeder anderen Energiequelle, die wir vorher hatten, auch an der Atomkraft lagen eben die Endlagerkosten, die wir überhaupt noch nicht kalkulieren können, weil wir ja noch gar kein Endlager haben. Also das sind alles Folgekosten. Viele Netzausbaukosten, die jetzt den Erneuerbaren immer so pauschal zugeschoben werden, sind ja auch Reinvestitionen. Das sind 70% der Kosten sind Reinvestitionskosten. Wir haben da einfach genau wie bei den Straßen und Brücken, bei der Bahn, wir haben da sehr lange nicht investiert und plötzlich ist es jetzt marode oder muss es eben ausgebaut werden, brauchen wir Ersatzinvestitionen und das ist jetzt ein großer Batzen. Aber das sind häufig ja auch sowieso Kosten. Und natürlich müssen wir dann auch wirklich gucken, wie können wir den Netzausbau so gestalten, dass wir Industrie auch da ansiedeln, wo wir eben die erneuerbaren Energien haben, damit wir eben den Netzausbau, das habe ich ja auch schon zu Beginn gesagt, so effizient wie möglich gestalten.
Und dann sind wir natürlich auch wieder in dem Bereich, wo wir volkswirtschaftlich sagen, da passiert einfach viel mehr. Da sind nicht einfach Kosten, die entstehen, sondern da findet regionale Wertschöpfung statt, da werden Arbeitsplätze geschaffen, da hängt eine ganze Kette dran, die dann volkswirtschaftlich auch total wichtig ist. Da hängt die Stahlindustrie im Zweifel dran.
Und wo ich im Moment so denke, da haben wir irgendwie so eine gesamtgesellschaftliche Demenz im Moment so ein bisschen. Während des Ukraine-Überfalls haben wir plötzlich alle gesagt, oh, wir müssen unabhängig werden, wir müssen resilient werden, wir dürfen uns nicht abhängig machen. Jetzt, wo das alles nicht so einfach funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, vergessen wir das alle und sagen, ach, es war doch eigentlich schon so schön mit russischem Gas und es könnte ja wieder so schön werden mit russischem Gas. Und wir vergessen halt das, was da passiert ist, das könnte uns mit russischem Gas wieder passieren. Das könnte uns auch mit amerikanischem LNG passieren, dass plötzlich eine Regierung sagt, wenn ihr nicht dies oder jenes tut, dann drehen wir euch einfach den Gashahn ab. Also ich glaube, diese Resilienz, diese Unabhängigkeit ist einfach auch gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich einen Wert an sich. Und wir müssen als Deutschland gucken oder beziehungsweise als Europa, dass wir uns so unabhängig wie möglich aufstellen.
Bärbel, das war wieder ein hervorragendes Schlusswort für unsere heutige Folge. Wir sind darum rumgekommen, dass erneuerbare Energiengesetz, die Abkürzung EEG, auszulösen. Das habe ich jetzt noch mal ganz kurz am Ende eingemogelt. Und ich bedanke mich bei dir.
Sehr gerne.
Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast des BWE. Redaktion Hildi Thüring, Schnitt Julian Barnig und Artwork von Christian Morave. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und im Internet unter www.wind-talks.de. Thank you.